Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Ein paar Paargeschichten. Die Bibel kennt einige Paargeschichten. Und ihr? Die Julia hat ja schon am Anfang so einen kleinen Hinweis gegeben, Smartphones schon mal parat halten, mobile Daten an. Holt mal eure Smartphones raus und geht auf die Seite slido.com. So sieht die aus, da kann man einen Code eingeben. Und dann frage ich euch nach den biblischen Paaren, die euch einfallen. Und die werden dann hier angezeigt. Auch gerne ihr beim Livestream, macht gerne mit. Ihr geht einfach auf slido.com. Das sieht dann ungefähr so aus wie hier auf der Folie. Da gibt ihr den Code 30069 ein, 369. Und dann geht es darum, welche biblischen Paargeschichten kennt ihr? Nicht googeln, einfach versuchen aus dem Gedächtnis eure Paargeschichten, die euch einfallen. Und am besten schreibt ihr dann einfach die Vornamen dahin. Ich habe mal als Beispiel hier Angela und Joachim hingeschrieben. Einfach die Vornamen mit so einem Edge-Zeichen, Und-Zeichen. Vielleicht dann trennen und dann können wir hier mal eine Sammlung machen, was wir vorm Livestream und hier im Gottesdienstsaal, was uns für Paargeschichten aus der Bibel einfallen. Gerne können wir jetzt schon mal auf Slido wechseln, da seht ihr das Ergebnis. Hier haben wir schon ein paar, ja, sehr schön. Maria und Josef sehe ich, Maria und Josef nochmal. Aquila und Priscilla, Ruth und Boas war da gerade, Abraham und Sarah. Sehr schön. Also wir haben jetzt hier drei Neues Testament. David und Bathseba, ja. Jakob, Rahel und Lea, Jakob und Rebekka. Sehr viel Altes Testament, aber hier oben drei Neues Testament. Sehr schön. Ja, vielen Dank für das ganze Mitmachen. Ich weiß jetzt nicht, was das Bekannteste ist. Das kann man jetzt hier leider nicht sehen. Aber es ist zweimal Maria und Josef da. Oft Noah und seine Frau. Ja, es gibt viel Altes Testament, viele Paare. Es gibt auch ein paar im Neuen Testament, die wir gesehen haben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich will mit euch jetzt mit den Paargeschichten, den biblischen, im Neuen Testament bleiben. Und ich würde sagen, das berühmteste neutestamentliche Paar rausgreifen, bei dem es eigentlich immer der Fokus auf dem, ich würde sagen, schwierigen Kind liegt. Das Paar entscheidet sich sehr früh füreinander und miteinander. Sie gründen Familie, mehrere Kinder. Doch der Älteste sticht zwischen den fünf Brüdern und einigen Schwestern immer wieder hervor. Schon vor der Geburt gibt es Trouble wegen dem Ältesten. Das Paar erlebt einen sehr holprigen Start in ihre Ehe. Und das Paar verlobt sich jung. Das Problem ist, sie wird schwanger, während der Verlobung aber nicht von ihm. Doch das Paar entscheidet sich trotzdem füreinander und kämpft Hand in Hand gegen den heftigen Gegenwind, der ihnen deswegen entgegenweht. Und dieses einmalige Zusammensein in der Ehe ist einfach schön und setzt besondere Kräfte frei, die die beiden da auch durchtragen. Sie stehen zueinander und bleiben füreinander. Lange stehen und bleiben ist aber nicht. Weil zu all dem kommt noch ein Gerücht, das dem amtierenden Machthaber so falsch in den Hals kommt, dass der veranlasst, alle Säuglinge umbringen zu lassen. Unglaublich, unfassbar, ein Massaker. Die junge Mutter und der jetzt Ehemann fliehen Hals über Kopf nach Afrika, weg von zu Hause, Flucht nach Afrika. Auch diese Herausforderung meistern die beiden als Paar. Sie tragen sich gegenseitig durch diese Zeit. Und als der Staub sich legt, der Machthaber nicht mehr amtiert, kehrt das Pärchen wieder zurück in die Heimat. Einige Geschwisterchen sind schon dazugekommen, weitere folgen. Und die Paargeschichte geht auch nach Afrika, wieder in der Heimat weiter. Das Paar bleibt füreinander. Zusammen, Seite an Seite, durchleben sie voreheliche Schwangerschaft, Massaker, Flucht und Rückkehr. Und zusammen als Paar bewältigen sie all diese Unwegsamkeiten. Es folgt die schwierige Pubertät des Ältesten. Das Kind haut ab in der Hauptstadt, weg von der Familie, vom Dorf ins Big City Life. Die Eltern können es aber wieder überreden, mit nach Hause zu kommen. Ja, und dann wird die Paargeschichte der beiden ein bisschen ruhiger. Erstmal. Weil es ist die Ruhe vor dem Sturm, muss man sagen. Denn der Älteste lässt sich zum Handwerker oder Bauarbeiter, so ein Mix davon, ausbilden, bleibt aber zeitlebens ohne Ehefrau. Schwierig damals. Bis das Kind dann Erwachsene 30 wird, es reist wieder aus, führt mit seinen Freunden ein Vagabundenleben, streift im In- und Ausland umher und mit seiner mitreißenden charismatischen Art zieht er Leute um sich herum an, bewegt das Innerste vieler Leute, aber dabei bewegt er auch viele Leute gegen sich. Die Mutter zieht irgendwann mit seinen Geschwistern im Pack los und versucht ihn von diesem Weg ins Verderben abzubringen, aber keine Chance. Das Kind habe jetzt eine neue Familie. Was ein Stress für das Paar. Und ganz nach dem elterlichen, ich hab's dir doch gesagt, überwältigen, foltern und kreuzigen seine Gegner das Kind. Vom Vater und Ehemann hört man inzwischen schon länger nichts mehr. Die Mutter und Ehefrau aber begleitet ihren Ältesten bis zum letzten Atemzug. Und als wäre das nicht schon genug, ist das Grab des Kindes kurz nach der Beerdigung leer. Keine Ahnung, der wievielte Nervenzusammenbruch das dann für das Paar war, aber das Kind lebt. Was für eine Paargeschichte. Was für eine schöne Paargeschichte. Eine Geschichte, die direkt von Anfang an zum Scheitern verurteilt war oder scheint. Denn nein, die beiden halten zusammen. Seite an Seite, Hand in Hand tragen sie des anderen Lasten und werden zu einem der berühmtesten biblischen Pärchen bis heute. Ihr habt sicher schon längst gecheckt, von wem ist hier Rede? Maria und Josef, genau. Und der Sohnemann, der Älteste, ist natürlich Jesus. Josef und Maria sind füreinander berufen. Ehepaare sind füreinander berufen. Indem Paare sich vor Gott, Staat und Gemeinde versprechen, lebenslang zusammenzubleiben, nehmen Paare diese Berufung füreinander an. Du bist von Gott für deinen Ehemann berufen. Du bist von Gott für deine Ehefrau berufen. Das ist deine Berufung. Deine Berufung gilt es zu gestalten, zu beleben, in sie zu investieren und sie auszuleben. Berufen füreinander heißt, dass Gott zwei seiner Kinder zusammenführt, damit sie füreinander sind. Damit sie miteinander sind, damit sie des anderen Lasten mittragen und des anderen Freude potenzieren. Berufen füreinander heißt, dass sie als Paar ein Baum bilden, gepflanzt an das Wasserbächen, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Berufen füreinander heißt, dass Gott ganz bei und mit ihnen ist und Gott sie zusammen durch die finsteren Täler und auf die grünen Auen des Lebens führt. Gott beruft Menschen füreinander. Die Paargeschichte von Sarah und mir beginnt vor über 7 Jahren in Südafrika. Vor fast genau 4 Jahren haben wir dann in Weiß und Blau vor Gott, dem Staat und der Gemeinde Ja zueinander gesagt. Ja zu einem Leben zu zweit, Seite an Seite. Ja zu Gottes Berufung an uns, füreinander zu sein. Ja zu einer lebenslang exklusiven und öffentlich-rechtlichen Beziehung im Schutzmantel der Institution Ehe. Und seitdem, was soll ich sagen? Happy clappy, easy peasy, bis an das Ende unserer Tage. So wie das bei christlichen Ehen halt so ist. So wie auch bei Maria und Josef. Nee, warte mal. Bei dem war es ja alles andere als happy clappy, easy peasy. Schwachsinn natürlich. Natürlich sind christliche Ehen wie jede Ehe jede Menge Arbeit. Nur weil wir glauben, dass Ehe eine Berufung füreinander ist und Gott mit uns ist und uns segnet, scheppert's auch bei uns gewaltig. Seien wir ehrlich, in christlichen Ehen wird gestritten und das ist gut so. In christliche Ehen sind natürlich auch von Konflikten geprägt. Als Sarah und ich verlobt waren, haben wir uns zusammen ein Ehevorbereitungswochenende gegönnt. Eine richtig wichtige und gute Entscheidung. Das können wir nur jedem Paar empfehlen. Ein Wochenende, das sich nur um uns dreht. Ein Wochenende, während dem man auf Themen angesprochen wird, auf die man selbst nie gekommen wäre. Ein Wochenende, das mit dem Satz des seminarleitenden Ehepaares endete: Wir wünschen euch keine harmonische Ehe. Ja, danke. Sehr schön. Wir wünschen euch eine konfliktfähige Ehe. Das hört sich schon besser an. Aber konfliktfähig, das ist das Stichwort. Das wünsche ich uns, das wünsche ich euch. So ist das bei der Berufung füreinander. Und all das lässt sich nicht sagen, ohne wenigstens kurz den Schmerz des Zerbruchs anklingen zu lassen. Berufungen scheitern und das Versprechen wird gebrochen. Ein Miteinander wird so unerträglich, dass ein ohne einander erträglicher erscheint und vielleicht auch ist. Wer kennt das nicht, wenn auch nur aus seinem Umfeld? Auch das ist Wirklichkeit von Christinnen und Christen. Natürlich ist das auch Realität in der Gemeinde Gottes. Und niemand hat Grund, von oben herabzuschauen. Denn in jeder Beziehung, in jeder Paargeschichte, in jeder Berufung steckt auch diese Möglichkeit. Unser Gott ist aber derjenige, der sich in all dem Schönen und all dem Schwierigen nie von uns scheiden lässt. Gott ist der ewig Treue, der Bräutigam seiner Gemeinde, der Bräutigam seiner Christinnen und Christen. Und darum erkennt man seine Kirche, Jesu Gemeinde, nicht nur an guten Ehen, nicht nur daran, dass hier Ehen gesegnet werden, nicht nur daran, dass hier Ehen gefeiert werden, dass hier Ehetage wie bei uns am 31. Oktober veranstaltet werden, nicht nur daran, sondern seine Kirche, Jesu Gemeinde, erkennt man auch an der Liebe, der Achtung, dem Verständnis, das für diejenigen herrscht, die nicht Berufung, nicht Erfüllung, die kein Für und Miteinander, sondern Zerbruch erleben. Eine gelingende Beziehung ist deswegen immer eine Mischung aus günstigen Umständen, harter Arbeit und ganz viel Gnade. Und es erscheint mir, als bräuchte ich das grundsätzliche, einmalige öffentlich-rechtliche und geistliche Ja zu dieser Berufung nicht nur einmal, sondern als bräuchte ich das täglich. Täglich möchte ich mich zu meiner Berufung für meine Ehefrau entscheiden. Täglich will ich mich zu dieser Berufung Gottes bekennen. Aber wie mache ich das? Wie arbeite, investiere ich in Gottes Berufung füreinander? Wie gestalte ich meine Berufung Gottes zu meinem Ehepartner aktiv? Es ist offensichtlich, dass der Mythos, eine Ehe bleibt von selbst und ohne Mühe glücklich, wenn die zwei sich nur richtig lieben, dass der falsch ist. Also der stimmt einfach nicht, ist falsch. Wir wissen, für unsere Karrieren, für unsere Fitness müssen wir viel investieren, um unsere Ziele zu erreichen. Aber oft denken wir einfach nicht darüber nach oder reflektieren es nicht, dass unsere Paargeschichte genauso Investment braucht, um das Ziel glücklich oder lebenslang erreichen zu können. Ehe, Partnerschaft läuft nicht einfach so nebenbei. Deine Ehe, deine Partnerschaft braucht dein Investment. Wie investierst du in diese, deine Berufung? Wann hast du das letzte Mal ein Kniegespräch mit deinem Partner? Also so ein komplett ohne irgendwas zwischen euch Knie an Knie miteinander reden. Oder hast du ein Wochenende im Jahr oder einen Tag im Monat oder einen Abend in der Woche für deine Berufung Gottes für deinen Partner? Ehe muss aktiv gestaltet werden. Eine gute Ehe ist nichts, was einfach passiert. Das wäre ein Mythos. Wie investierst du in deine Berufung? Die biblischen Autoren finden an vielen Stellen Worte zur Ehe, wie man in diese Berufung eben investiert. Und eine will ich besonders hervorheben, Epheser 5, Vers 21. Am Ende des Epheserbriefes wird eine sogenannte Haustafel beschrieben. Wie sollten sich antike Christinnen und Christen als Ehepaare, Familien- und Sklavenbesitzer verhalten? Und der erste Abschnitt geht um die Ehe. Und der Überschrift über die ganze Haustafel ist der Epheser 5, Vers 21, ist gleichzeitig die Überschrift des Abschnittes. Und da steht, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter. Und danach wird das für die Ehefrauen erklärt in einem Abschnitt und dann für die Männer. Und über diese Abschnitte haben wir schon so in Jule, in unserem Treffen von den jungen Erwachsenen oder auch im Delight unserer Jugend diskutiert. Aber Bottom Line bzw. Überschrift ist und bleibt, ordnet euch einander unter. Und das ist echt leichter gesagt als getan. Das ist schwer, zumindest mir fällt das schwer. Unterordnen meint hier ein zuvorkommendes Verhalten, eine demütige, von Liebe geprägte Haltung, einander zu dienen. Und so eine Einstellung gegenüber einem anderen Mensch zu erlernen, ist eine große Aufgabe. Obwohl ich doch geprägt bin von der hyperindividualistischen Idee, dass meine Partnerschaft dazu da ist, dass mein Leben reicher und glücklicher ist. Und meine Ehe dazu da ist, dass ich mich selbst verwirkliche und mir der Rücken freigehalten wird. Eine Beziehung, in der meine emotionalen, sexuellen und auch meine christlichen Bedürfnisse gestillt werden. Sie soll mich möglichst einfach oft zum Lachen bringen, einfach geil aussehen und mich ganz oft an meine Beziehung mit Jesus erinnern und mich da herausfordern. Unterm Strich geht's um mich. Der Epheserbrief, der schlägt hier eine Gegenkultur vor. Einander unterordnen. Einander unterordnen. Das ist Aufgabe und Lernprozess. Rein logisch macht das einander unterordnen für mich Sinn. Wenn sich nämlich beide einander unterordnen, bauen sie sich irgendwie gegenseitig auf. Wenn sich beide einander dienen, segnen, Gutes tun, bauen sie sich einander auf. Und so oft bekomme ich mit, hören wir davon, wie die Teufelskreise, die Abwärtsspiralen abgehen, wenn sich Paare beleidigen, einander verletzen. Dann wird das immer heftiger und es ist so schwer, da auszubrechen. Aber beim einander unterordnen ist das irgendwie das Gegenteil. Also wie nennt man das? Gegenteil vom Teufelskreis? Jesuskreis? Das ist auf jeden Fall eine Aufwärtsspirale. Und schon Martin Luther ordnet die Ehe als primären Einübungsraum von Nächstenliebe ein. Einüben, lernen, einander unterordnen. Lebst du deine Berufung, füreinander zu sein? Wie investierst du in Gottes Ruf an dich? Wie machst du das? Wo und wann? Und das unter all dem Gegenwind, den der heutigen Anforderungen des Arbeitsmarktes, der Medienlandschaft, der Scheidungsraten einem als Paar so entgegenbläst. All das zeigt, deine Berufung füreinander verdient dein Investment. Deine Beziehung verdient dein Arbeiten an ihr. Gott hat seinen Segen für deine Beziehung versprochen. Nimm dem an und weich dem nicht aus. Wie wäre es zum Beispiel, ihr lasst euch einfach mal als Paar heute nach dem Gottesdienst hier vorne segnen? Warum nicht? Oder wie wäre es, ihr meldet euch zu dem Ehetag in der Gemeinde am 31. Oktober an und lasst euch durch die Rednerinnen und Redner durch das Seminarangebot segnen? Warum nicht? Eure Berufung füreinander ist es wert. Eure Paargeschichte ist es wert. In Beziehung zu leben, ist wunderschön. Wo wäre ich ohne meine Sarah? Ich will es gar nicht wissen. Zusammen Paargeschichte zu schreiben, macht mich glücklich. Menschen generell sehnen sich danach. Gott hat uns so geschaffen, dass wir uns nach Partnerschaft sehen, nach Beziehungen sehen. Es ist Adam, der, als er Eva entdeckt, ein endlich ausruft. Das endlich als Ausdruck tiefen Sehnens nach diesem Gegenüber. Aber Gott schenkt nicht jeder und nicht jedem einen oder eine, der oder dem dieses endlich auf lebenslang gilt. Einige bleiben ohne die eheliche Berufung füreinander. Manchmal schmerzvoll, manchmal dankbar. Dabei befinden sie sich in großer christlicher Gemeinschaft ganz vorne mit dabei. Jesus, Paulus. Und das Neue Testament macht an vielen Stellen richtig Werbung für das Solo-Sein und Bleiben. Aber dazu mehr in 3 Wochen. Ich glaube, dass es bei der Berufung füreinander nicht bleibt. Ich glaube, dass es aus der Berufung füreinander eine Berufung miteinander wächst. eine Berufung miteinander als eine Frucht von mehreren Früchten im Baum der Ehe. Es wäre aber höchst bedenklich, vollkommen in der Berufung füreinander und in der Berufung miteinander aufzugehen und nichts mehr eigenständig als Einzelperson zu tun. Das wäre dann wieder von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Aber ich will euch abschließend kurz an eine Paargeschichte erinnern, bei denen es aus der Berufung füreinander eine Berufung miteinander gewachsen ist. Und zwar die beiden. Die kamen schon vor hier bei unserer Umfrage. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich kannte sie nicht so gut. Das Pärchen kommt aber im Neuen Testament sage und schreibe 9-mal vor. Priscilla und Aquila. Und davon 6-mal in der Apostelgeschichte 18. Ein römisches Ehepaar, denen Gott kein Kind als Frucht aus ihrer Ehe als Berufung schenkt. Aber Gott hat den beiden den Glauben an sich geschenkt. Und sie erleben, wie Kaiser Claudius alle Juden und auch die jüdische Sekte, die sich Christen nennen, aus Rom verbannt. Und einfach, ja, und das einfach deswegen, weil diese Leute zu oft Unruhe stiften. Weil sie und ihre Glaubenssysteme nicht in den römischen Götterhimmel passen. Und deswegen flüchtet das Paar von Rom nach Korinth. Und der große Apostel Paulus ist auch in Korinth. Und dieses gastfreundliche Paar, Priscilla und Aquila, laden den Apostel zu sich ein. Priscilla und Aquila sind beide von Beruf Zeltmacher. Und das ist auch der Grund, warum Paulus in ihr Business mit einsteigt und sie eine Weile zusammenarbeiten. Paulus ist nämlich auch von Haus aus Zeltmacher. Die drei werden ein super Team, sodass Paulus sie mitnimmt auf eine Missionarsreise nach Syrien. Und Paulus macht einen Abstecher nach Jerusalem und schickt Priscilla und Aquila schon mal nach Ephesus vor. Dort begleiten sie gemeinsam als Paar Menschen in ihrem zum Teil jungen Glauben. Gemeinsam schaffen sie als Paar in Ephesus Strukturen, in denen Menschen ihren Glauben an Jesus leben können. Sie gründen dort eine Gemeinde. Gott beruft sie miteinander zu Großem, denn ein paar Jahre später kommt Apollos nach Ephesus. Apollos, der an mehreren Stellen in den Briefen von Paulus genannt wird, ist auch ein sehr begnadeter Redner für Jesus. Und in ihrer Gastfreundschaft nehmen Priscilla und Aquila auch ihn wieder, wie Paulus, bei sich auf. Jetzt bringen sie Apollos das bei, was sie unter anderem dann von Paulus gelernt haben. Und Apollos ging dann nach Korinth und Paulus kam von Jerusalem nach Ephesus, um dann zusammen dort mit der Gemeinde gemeinsam Gott zu erleben. Als Kaiser Claudius nicht mehr in Rom amtiert, kehren dann die beiden zurück nach Rom. Und auch dort lassen sich Aquila und Priscilla miteinander berufen, in Gottes Gemeinde mitzuarbeiten, bevor Paulus dann auch aber als Gefangener nach Rom nachkommt. Priscilla und Aquila sind berufen füreinander und daraus erwächst eine Berufung miteinander. Gemeinsam investieren sie sich in Menschen, indem sie gastfreundlich sind, Strukturen schaffen, in denen Menschen ihren Glauben leben können und das mit Paulus, Apollos und das in Korinth, Ephesus und Rom. Aus ihrer Berufung füreinander wächst die Berufung miteinander. Wozu hat Gott euch berufen? Habt ihr sowas wie eine gemeinsame Vision? Eine gemeinsame Idee? Wovon träumt ihr? Was darf aus eurer Berufung füreinander wachsen zu Gottes Berufung für euch miteinander? Sind es eure Kinder, zu denen ihr euch glaubt, miteinander berufen zu sein? Sind es die zu pflegenden Eltern, zu denen ihr glaubt, miteinander berufen zu sein? Ist es euer Engagement im Verein? Ich habe jetzt gerade ein Ehepaar gehört, die sich miteinander berufen glauben, sich für ihren Ort, in dem sie leben, einzusetzen. Hier in der Gemeinde gibt es viele Vorbilder, die sich miteinander berufen lassen, in unserer Gemeinde sich in Leute allen Alters zu investieren. Wozu lasst ihr euch von Gott miteinander berufen? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Fangt doch an, für einen solchen Ruf Gottes zu beten. Sarah und ich haben uns entschieden, uns dabei an Abraham und Sarah zu orientieren. In Genesis 12, Vers 2 sagt Gott zu ihnen, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wir wollen Gottes Segen weitergeben. So glauben wir uns auch berufen. Lass mich diese Predigt nochmal kurz und knackig für dich am Ende zusammenfassen. Das Leben als Paargeschichte ist wunderschön. Eheleben ist was Schönes. Denn als Ehepaar seid ihr füreinander berufen. Der Epheserbrief bietet euch das Geheimnis der Aufwärtsspirale, des ordnet euch einander unters. Lass dich in diesen Lernprozess ein und halte daran fest, egal wie oft du scheiterst. Du wirst scheitern, aber Gott segnet dich. Ehe ist Beziehungsarbeit. Investiere dich in deine Berufung. Und hier nochmal die Einladung nach dem Gottesdienst, einfach mal hier vorne euch vom Gebetsteam segnen zu lassen. Warum nicht? Aus der Berufung füreinander erwächst eine Berufung miteinander. Wovon träumt ihr? Wozu lasst ihr euch von Gott berufen? Die Ehe ist eine wunderschöne Berufung füreinander und miteinander. Investiere in diese Berufungen. Und ganz zum Schluss spreche ich euch Gottes Wort an Abraham und Sarah zu. Es gilt auch euch. Gott spricht, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.